Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Für eine vollständige Energiewende brauchen wir natürlich immer noch viel mehr Strom aus Wind- und Photovoltaikanlagen. Aber mit dem Ausbau der Anlagen allein ist es nicht getan. Denn bereits jetzt werden vorhandene Anlagen abgeregelt, wenn das Netz überlastet oder keine Nachfrage für den Strom da ist. Und den Betreibern muss für diesen sogenannten Geisterstrom eine Entschädigung bezahlt werden. Wie kann man diese Stromverschwendung beenden? Was braucht es, um bessere Voraussetzungen für einen weiteren Ausbau zu schaffen? Und was ist auf der Nachfrageseite notwendig, um unser Energiesystem flexibler zu gestalten? Mein Name ist Tobias Bücklein und ich spreche darüber jetzt mit Robert Busch, Geschäftsführer beim Bundesverband Neue Energiewirtschaft BNE. Hallo, Herr Busch.
Hallo, grüße Sie.
Es gibt ja Stimmen, die sagen, dass es momentan überhaupt keinen Sinn mehr macht, mehr Windkraftwerke aufzustellen oder große PV-Anlagen aufzustellen, solange wir dieses Problem mit dem Geisterstrom, was wir jetzt im Intro gerade gehört haben, nicht gelöst haben. Ist da eigentlich was dran?
Naja, also von erneuerbaren Energien gibt es gar keinen zu viel. Wir haben ungefähr die Hälfte des Strombedarfs jetzt mit Erneuerbaren. Wir wollen damit aber noch fahren und heizen und es gibt noch andere Dinge, die damit machen wollen. Also zum Beispiel Wasserstoff zumindest für bestimmte Anwendungen. Insofern gibt es da kein zu viel. Die Frage ist natürlich nur, wo ist der und wann wird der produziert? Der ist nun mal wetterabhängig, das heißt, wir müssen einen Transport in der Zeit machen. Das geht durch Speicherung, entweder in Form von Batterien, groß und klein, oder in Form von Wasserstoff und dann wieder Verstromung. Und in der Strecke, das ist ja die andere Frage, das ist das Zauberwort Leitungsausbau. Da muss man den Strom halt aus den nördlicheren Ländern, die erstens sehr viel mehr gebaut haben als die südlichen Länder und die auch weiterhin mehr bauen, dorthin transportieren, also Bayern, Baden-Württemberg und andere, wo die Lasten sind, also wo die Industrie ist und Ähnliches. Und da muss man natürlich sagen, das ist zu wenig. Da müssen wir natürlich schneller werden. Das ist Sache der Netzagentur, der Übertragungsnetzbetreiber. Da kann man nur sagen, ja, so schnell, so viel wie möglich. In der Tat, das ist richtig, das muss man machen. Die zweite Möglichkeit ist natürlich auch so ein bisschen darüber nachzudenken, ob man Verbrauchsschwerpunkte nicht auch dahin zieht. Da wird ja auch von der Industrie was gemacht. Zum Beispiel Tesla ist ja in Brandenburg nicht zuletzt, weil es eben erneuerbaren Strom gibt und der eben hier ist. Und insofern muss man da auch mal drüber nachdenken, ob man da nicht auch Änderungen hat. Ich meine, es ist ja auch nichts Neues. Also früher war die Industrie im Ruhrgebiet, weil da die Kohle war. Dann gab es die Kernkraft im Süden, da ist die Industrie da. Manchmal ändert sich auch was. Und das liegt ja auch in der Hand derer, die im Süden weitere Anlagen zubauen können. Da kann man schneller werden in Bayern und Baden-Württemberg. Oder derer, die die Leitungen nicht haben wollen, da mal zu sagen, nein, die brauchen wir. Das ist unsere Garantie für unseren Industriestaat.
Ja, wir haben jetzt ja seit 2 Jahren eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP, oft liebevoll auch Ampel genannt, die hat jetzt Halbzeit. Was hat denn die aus Sicht des BNE bezüglich der Energiewirtschaft bisher erreicht? Ist das gut?
Das ist jedenfalls sehr, sehr, sehr viel besser als das, was man so landläufig vernimmt. Man vernimmt ja wie immer, der Mensch nimmt das Schlechte und man vernimmt die Zänkereien über alles und jedes. Aber man muss schon sagen, insbesondere das Wirtschaftsministerium, aber auch andere beteiligte Ministerien haben sehr, sehr viel geschafft. Die haben die Digitalisierung restartet, auch wenn das noch nicht der große Wurf ist. Die haben den Zubau sehr stark beschleunigt. Die haben sehr, sehr viele Sachen angefasst, wo man wirklich sagen muss, okay, da hat sich jahrelang nichts bewegt. Man kann natürlich auch sagen, sie profitieren ein bisschen von dem hohen Kontrast zu der Zeit davor, wo einfach gar nichts passiert ist oder fast nichts. Insofern, ja, da ist vieles passiert und da müssen wir auch sagen, das geht in die richtige Richtung.
Und jetzt haben wir ja noch 2 Jahre. Also davon gehen wir mal aus mit dieser Ampel. Sie haben jetzt vorhin schon ganz viele Dinge genannt, die notwendig wären. Was, wenn Sie sich mal darauf beschränken oder mal gucken, was wäre denn realistisch in diesen 2 Jahren von der Ampel noch in Ihrem, sagen wir mal, Zuständigkeitsbereich umzusetzen, was wir am allerdringendsten brauchen, was wäre das dann?
Ja, also der Netzausbau weiterhin ist prioritär und das haben wir ja gerade schon erörtert. Was wir natürlich noch brauchen, ist auch am unteren Ende eine Entbürokratisierung. Also der Zubau der Erneuerbaren stockt ja nicht an gutem Willen vor Ort und überall, sondern ich meine, wir haben immer noch 900 Netzbetreiber. Jeder hat so seine eigenen Anschluss- und Benutzungsregeln, so nenne ich es jetzt mal. Da muss man sicherlich auch darauf hindrängen, dass diese Netzbetreiber gemeinschaftlicher denken und handeln. Ich rede jetzt nicht davon, dass die Ownership unbundled werden und die Netze verkauft werden müssen. Das wird mir immer in den Mund gelegt. So ist es gar nicht gemeint, sondern es geht um Clusterbildung. Es geht darum, dass ich einfach nicht 900 verschiedene Leute meinen, wir machen einen lokalen oder regionalen Flexmarkt. Das ist schon mangels Liquidität dieses Marktes überhaupt nicht nötig und nicht möglich. Das heißt also, da müssen wir sanft oder auch nachdrücklich darauf hindrängen, dass da ein gemeinschaftliches Denken und Handeln in Gang kommt. Dann müssen wir natürlich bei der Digitalisierung vor Ort beim Kunden, also wenn wir hier Flexibilität haben wollen, bedeutet das ja, dass wir eine wettergeführte Erzeugung mit der Möglichkeit des Speicherns oder sonstiges und eine in Teilen jedenfalls inflexible Abnahme zusammenbringen. Und wenn Kunden, groß und klein, Stichwort Demand-Side-Management, auf Preissignale oder Netzsignale, also zum Beispiel Kapazitätssignale oder ähnliches, reagieren, dann muss man das natürlich auch merken. Mhm. Bei der Industrie mit registrierender Leistungsmessung sieht man das, und zwar genau. Aber bei dem, was wir bisher bei kleineren Kunden haben, da sieht man das bisher nicht, weil diese intelligenten Messsysteme sind ja so intelligent nicht. Da wird auch nach wie vor vieles ausgerollt, was diejenigen, die das bekommen, nicht gebrauchen können, weil sie gar keine verschiebbaren Lasten haben. Sprich, wenn sie jetzt in der Wohnung wohnen, haben Fernseher und Kühlschrank, da gibt's nichts zu verschieben, da gibt's auch nichts fernzusteuern, jetzt die Technik viel zu überdimensionieren. Während dagegen Leute, die eine Wärmepumpe und eine Wallbox haben, natürlich ihren Beitrag leisten können und auch wollen. Und da muss natürlich ein einfaches und verständliches System ans Ende, was die Signale Sekunden, wir brauchen in Zukunft eine sekundengenaue Echtzeitenergiewirtschaft. Mhm. Nicht irgendwelche Viertelstunden vom Vor- oder Vortag oder Vorvortag oder sowas, sondern da müssen Signale, die entweder aus Regelenergiemärkten kommen, aus anderen wettbewerblichen Märkten kommen oder aus dem Netz kommen, das ist ja ein Unterschied, müssen bei denen, die sich beteiligen wollen an der Flexibilisierung, auch ankommen können. Mhm. Und da muss auch gesteuert werden. Wir haben ja bis jetzt nur Zähler. Dann haben wir bei manchen Zählern auch eine Datenübertragungseinheit. Dann ist es ein intelligentes Messsystem. Und dann kommt ja noch das Problem der sogenannten Steuerbox. Das ist ja noch am Anfang. Das heißt, da ist ja weder was zertifiziert noch sonst was. Und da sehe ich auch schon wieder, dass die Bürokratie schon wieder metastasiert. Das ist ja so ihre Eigenschaft und alles überreguliert. Und dass wir da nicht die Freiheit und die Keep-It-Simple-Geschichte bekommen, die wir brauchen. Auch Energy-Communities unter Nachbarn und Ähnlichem gehen ja nur, wenn das einfach und verständlich ist.
Da sind natürlich jetzt ein ganzer Haufen von Themen mit reingewandert. Ich nehme mal gerade das vorletzte Stichwort auf. Da ging es um die smarten Messgeräte, haben Sie, glaube ich, gerade ins Spiel gebracht und wie kompliziert das mal wieder ist hier bei uns. Gibt es denn Beispiele, wo das besser läuft, zum Beispiel in Europa oder in der Welt?
Es geht ja darum, intelligente und neue Marktmöglichkeiten zu ermöglichen. Beispielsweise Dachanlagen mit dem Nachbarn zu vernetzen, die Speicher lokal von unten nach oben aufzuwechseln. Und da muss man sagen, die Schweiz und Österreich haben da einiges an Energie-Communities gemacht, die das deutlich einfacher machen und deutlich besser machen. Da ist zum Beispiel, um es jetzt mal, ich glaube, da an der Oberfläche, aber da gibt es einen Netzanschluss und dahinter macht diese Community die Dinge, regelt die selbst. Bei uns wird das alles durchreguliert bis aufs Letzte. Das kann man einfacher machen. Und es funktioniert in der Schweiz und in Österreich, gehen nicht die Lichter auf.
Als Elektroautofahrer interessiert mich natürlich an der Stelle auch immer, welche Rolle werden denn die Batterien der Elektroautos, Stichwort bidirektionales Laden, spielen können in diesem Zusammenhang?
Ja, die Batterien haben ein hohes Potenzial und mit den Kapazitätszuwächsen der moderneren und besseren Batterien, jede Generation ist ja besser als vorher, wächst dieses Potenzial natürlich auch hoch. Und Autos, die in Einfamilienhausgegenden oder beim Arbeitgeber oder sonst wo stehen, die sind natürlich am Netz, die kann man dafür nutzen. Mhm. Das kann man wunderbar regeln, da können sie mit Speicher dann auch Geld verdienen. Das sind schon teilweise ein paar hundert Euro im Jahr, je nach Auslastung, Preis und Ähnlichem, klar, aber da geht schon einiges. Bei anderen ist es natürlich so, Autos, die nicht am Netz sind, also sprich, da muss man sehen, welche Fortschritte die Batterieleistung machen und die Autos, die dann sozusagen nicht am Netz sind, die dann nehmen da nicht teil. Das heißt, wir müssen natürlich auch die Netzverbindung dann versuchen sicherzustellen, ansonsten funktioniert das natürlich nicht.
Ich gehe ja immer gerne auch mit meinen eigenen Erfahrungen an diese Themen ran. Ich habe kürzlich ein Interview geführt hier mit dem Stadtwerkechef und ihn gefragt, warum ich eigentlich immer noch 52 Cent für die Kilowattstunde bezahle. Und dann hat er mir eben erklärt, dass es was damit zu tun hat, dass er eben den teuren Strom damals einkaufen musste, um die Sicherheit zu gewährleisten und deswegen jetzt den teuren Strom auch wieder verkaufen muss und leider auch nicht so viel Geld von den anderen verlangen kann für sein Netz, was er zur Verfügung stellt, sodass für ihn sozusagen die Hände gebunden sind. Und jetzt wechseln alle zu den billigeren Anbietern bei den entsprechenden Portalen. Das ist natürlich, irgendwie klingt nicht so gerecht, nicht so fair. Was sagen Sie aus Sicht des BNE dazu? Ist da tatsächlich irgendwo was im Argen, was sich ändern müsste?
Also 52 Cent, wenn Sie die bezahlen, klingt das so, als wäre die Preisbremse bei Ihnen ausgesetzt.
Nein.
Dürfen Sie nur 40 Cent zahlen.
Genau. Abgesehen aber von sagen wir so,
ich verstehe, was gemeint ist. Es gab da Friktionen, das sehe ich auch, sehe ich genauso. Also es gab da natürlich tatsächlich, ich sage es mal, unseriöse Anbieter, die die Kunden sozusagen nicht weiterbeliefert haben. Die Kunden kamen dann zu den Stadtwerken wie nach Art einer aufgedrängten Bereicherung. Eigentlich hat man ja gerne Kunden, nur wenn die kommen und ich nicht wusste, dass der kommt und ich praktisch den Rohstoff, den der von mir will, dann nachkaufen muss, dann habe ich ein Problem. Und da gab es ja die Diskussion um die Grundversorgung und die Ersatzversorgung, die man auseinanderhalten muss. Und da gab es die Preisbindung zwischen Grundversorgung und Ersatzversorgung. Das ist aber aufgehoben worden. Das heißt, wer jetzt sich darauf verlassen kann, was auch gut und richtig ist, dass wenn einer ihn nicht mehr haben will oder jemand pleite geht oder sonst irgendwas ist, dann kommt er in die Ersatzversorgung und dafür besorgt das Stadtwerk, was diese oder derjenige, der das macht, meistens ist das zurzeit Stadtwerk, das wird aber alle paar Jahre eigentlich geguckt, wer am meisten Kunden hat, das kann sich immer ändern. Aber sagen wir mal so, die, die ihn dann den Kunden bekommen, die besorgen dann Strom am Markt und versorgen ihn. Das Preisrisiko dieses Marktes wird dann nicht auf den anderen Kunden verteilt. Das ist schon richtig so. Da musste man etwas korrigieren, weil man natürlich diese Strompreiskrise, die ja eigentlich eine Gaspreiskrise war, denn hochgegangen sind ja die Gaspreise, nicht die Strompreise, die sind denen nur gefolgt. Ja. Da kommen wir jetzt wieder in den Bereich der Merit Order. Ja, nein, vielleicht. Aber sagen wir so, da ist einiges gewesen und das ist so, dass jetzt der Preis bei Ihnen noch hoch ist. Das ist in der Tat dann so, dann können Sie sich dann sagen, dann nicht, dann gehe ich woanders hin. Das ist ja der Sinn des Wettbewerbs.
Ja. Viel wird reguliert in diesem Bereich und die Bundesnetzagentur hat da eine wichtige Rolle. Was ist von dieser Seite jetzt als nächstes zu tun, um das vorhin beschriebene Szenario zu verbessern?
Genau, also die Netzagentur hat ja jetzt sozusagen durch das EuGH-Urteil einen, wie soll man sagen, deutlich erweiterten Anwendungsbereich. Alles, was in der Netzentgeltverordnung, in der Netznutzungsverträgen und Ähnlichem sind, ist jetzt praktisch dem Wirtschaftsministerium weitgehend entzogen, weil die Unabhängigkeit hoch sein muss. Und diese Dinge regelt jetzt die Netzagentur. Eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, die, wenn die ENBG-Reform durch ist und die erweiterten Befugnisse da sind, ansteht, ist die Netzentgeltreform. Sie zahlen ja sowohl die Netzentgelte als auch die Konzessionsabgabe und den Strom selber natürlich sowieso in Form von Arbeit, also sprich gelieferte Kilowattstunden. Schon allein die Frage, ob die Netzentgelte in dieser Struktur bleiben müssen, erschließt sich, dass man darüber dringend nachdenken muss. Denn jeder, der sozusagen sich ein PV-Dach hinsetzt, einen Speicher hat und Ähnliches, der zahlt ja keine Netzentgelte, keine Strom und auch keine Konzessionsabgabe mehr, weil er zieht es nicht. Also er zieht ja praktisch keine Kilowattstunden. Dadurch fehlt das aber. Zumindest ist es fehlt insofern, aber es wandert woanders hin. Das heißt, die da nicht mehr mitmachen bei dem System, da gehen die Kosten des Netzes und die bleiben ja gleich. Denn das Netz, der Anschluss, den Sie haben, auch wenn Sie ein PV-Dach haben und 9 von 10 Tagen Ihren Strom selber machen, am 11. Tag ist Ihre Anlage kaputt, der Netzbetreiber hält vor. Diese Vorhaltefunktion des Netzes bedeutet eigentlich eine andere Netzentgeltstruktur. Das heißt, im Endeffekt müsste es eine Art Liegenschaftsinfrastrukturabgabe, sagen wir es mal so, geben, wo es heißt, diese Liegenschaft ist am Netz, das Netz wird vorgehalten, ob du es jeden Tag brauchst oder einmal im Jahr, ist mir egal, die Kosten sind für mich die gleichen und die kann ich auch nicht deinem Nachbarn geben, sondern die bleiben bei dir und damit ist das Netzentgelt einmal fix. Dann kommt natürlich die Diskussion über variable Netzentgelte. Das ist natürlich das Gegenteil von variabel. Nun ist es aber auch so, dass die variablen Netzentgelte einen großen Nachteil haben. Sie adressieren, ja, sie sollen ja Flexibilität auslösen. Sie adressieren ja nur denjenigen, der auch Netzentgelte zahlt. Das sind nämlich Abnehmer. Eine Kraftwerk, also egal welches, oder auch ein Speicher zahlt gar keine Netzentgelte. Das heißt, die Flexibilität kann man dann nur bei Abnehmern auslösen. Deswegen plädieren wir dafür, dass man das trennt, dass diese Infrastrukturabgabe einfach wie beim Pokern, wer mitspielen will, muss erstmal einen Einsatz geben. So, und dann bin ich im Spiel. Und wie ich dann hantiere, ist meine Sache, aber im Spiel bin ich. Und dass man dann sagt, es gibt ja verschiedene Sorten von Flexibilität. Es gibt die marktliche Flexibilität, sagen wir mal, die ist so, sagen wir, Börsenpreis ist die einfachste von denen, gibt noch mehr, aber Börsenpreis. Wenn der Börsenpreis sagt, bitteschön, es ist ein Stromtief über Norddeutschland, dann gilt er ja auch im Süden. Und wie wir ja festgestellt haben, ist der Strom nicht im Süden, sondern er ist im Norden, weil die Leitung nicht da ist. Aber selbst wenn die Leitung ausgebaut ist und der Strom bis unten hin kann, dann ist es ja so, dass in einem Verteilnetz, sagen wir mal in Baden-Württemberg, der Gleichzeitigkeitsgrad durch die Digitalisierung von 0,1, der er jetzt hat, also nur jeder Zehnte macht das Gleiche wie jemand anders, auf bis zu 1 geht. Das heißt, wenn die ganzen Messfühler wissen, jetzt ist es billig, jetzt ist es CO2-frei, es ist Windstrom im Netz, der Strompreis ist auch bei 0, jetzt ziehe ich, dann ist das eigentlich richtig, aber es führt natürlich zu einer hohen Netzauslastung, weil das alle gleich machen. Ja. Alle Speicher werden voll, alle Wärmepumpen und so weiter. Dann kommt der zweite Teil der Flexibilität. Das ist die netzdienliche Flexibilität. Da kommt nämlich der Verteilnetzbetreiber und sagt, so, und um 15.15 Uhr ist Schluss. Mehr ziehen können wir nicht. Mir glühen schon die Drähte. Jetzt brauche ich netzdienliches Verhalten Einzelner. Und zwar entweder nicht mehr Strom ziehen oder ausspeichern oder erzeugen. Dann habe ich es ja hier unten. Dann habe ich wieder mehr Strom im Netz. Und das kann ich anregen. Aber wie gesagt, nicht mit einem flexiblen Netz entgehen, sondern mit einer Flexibilitätsprämie. Das wäre da die Lösung. Also die Netzentgelte von der Flexibilität trennen. Und zweitens das Marktsignal durchlassen, damit es auch ankommt.
Wow, klingt für den kleinen Verbraucher relativ komplex. Und dafür ist die Bundesnetzagentur zuständig.
Ist sie zuständig, aber es ist gar nicht so komplex. Es ist wie bei der Telekom früher. Das hat jeder verstanden, indem man nämlich in den Zeiten, wo die Telekom das Netz gestellt hat, die Telekom bezahlt hat und samstags in der Zeitung nachgeguckt hat, was ist denn der billigste Anbieter nach Amerika, den nehme ich jetzt.
Na klar.
Der hat dann auch nicht die Netzentgelte beeinflusst, sondern ich habe mir einfach nur einen anderen Teil gesucht. Das ist ja auch so, da gewöhnt man sich sehr schnell dran. Holländer und andere haben das auch. Also das geht schon.
Das ist richtig. Wir hatten ja vorhin eben gerade über die Flexibilität auf Abnehmerseite gesprochen, über die smarten Messgeräte. Das ist nun einerseits vielleicht eine technische Frage, aber andererseits vielleicht auch eine des Vertrauens. Also ich habe gerade hier eine Wärmepumpe eingebaut und ich habe ein E-Auto und alle produzieren fleißig Daten und die hängen überall im Netz und ich kann die mir von überall angucken. Also kann die sich vielleicht auch jemand anders von überall angucken. Vielleicht kann der mir auch kalt machen, wenn ich nicht will, oder mein Auto abregeln, wenn ich irgendwie auf der Autobahn unterwegs bin. Es geht um Datensicherheit und ich glaube, dass das viele Bürger in diesem Zusammenhang auch skeptisch macht. Wie kann man denn die Bürger wiederum von der Smartisierung sozusagen überzeugen?
Also die Datensicherheit ist gerade im Energiebereich so hoch wie kaum woanders. Das ist auch richtig, weil es gibt Datensicherheit und es gibt Datenschutz. Das eine ist, dass man nicht gehackt wird und da irgendeiner Spielchen treibt und mir die Bude kalt macht oder was Sie da eben gesagt haben. Und das andere ist Datenschutz, dass nicht jeder guckt, was ich so kann. Da muss man natürlich so ein bisschen die Kirche auch im Dorf lassen. Jeder von uns hat ein Handy und in dem Handy sind lauter Apps und ich möchte den sehen, der bei seiner App nachguckt und sagt, nein, die Daten gebe ich nicht, dann kriegen sie nämlich die App nicht. Das heißt, der Kunde ist es ja auch in gewisser Weise gewohnt, dass er hier in diesem schönen Gerät, in dem Telefon sagt, ja, ich will eine bestimmte Leistung haben, dafür muss ich natürlich denen auch sagen, wo ich bin. So wie meine Bank weiß natürlich, was auf meinem Konto ist. Wenn ich sage, das finde ich blöd, ist das schwierig. Wie soll eine Bank ihr Geschäft machen, wenn sie nicht sehen kann, was ich überweise und wie viel ich habe oder auch nicht habe. Vielleicht kann man da einen Mittelweg finden, dass man sagt, okay, wir sagen dem Kunden, welche Daten das ist. Wenn er sagt, will ich nicht, dann muss er eben die Wärmepumpe nicht von seiner Arbeitsstelle steuern, sondern dann läuft die eben autonom. Ist ja nicht verboten, kann man ja machen. Wenn ich aber mit meiner App sagen will, die doch um 17 oder 15 angeht, weil ich habe einen intelligenten Stromtarif, wo ich genau sehen kann bei einem der Firmen, dass ich den Strom über den Tagesverlauf, die Mittagsdelle ausnutze oder die späten und ganz frühen Morgenstunden und will die dann anhaben und die Fernsteuerung haben will, dann muss ich das natürlich auch zulassen. Aber wie gesagt, das macht jeder bei allen anderen Apps auch. Wenn wir das synchronisieren, den Leuten erklären, das ist genauso ähnlich wie Telefonbanking oder Steuerung von anderen Dingen, dann wird das sich, glaube ich, anreißen. Und wenn man dann sehen kann, hallo, cool, ich habe hier die Wärmepumpe heute Nacht erst laufen lassen oder ich habe meinen Speicher voll gemacht, als es zu null gab und der ist CO2-frei, dann kapieren die Leute das. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Nachfrage das dann schon treiben wird.
Also auch den Mehrwert entsprechend natürlich bewusst machen, dann sieht man auch, wofür das gut ist.
Genau.
Vielleicht zum Schluss einfach mal, lassen Sie uns noch mal reinspicken, nachdem dieses Gespräch, kurze Zeit nachdem wir es aufnehmen, schon veröffentlicht wird, haben wir die Chance, um was geht's gerade bei Ihnen beim BNE? Was sind gerade so die Bretter, die gerade als nächste gebohrt werden?
Also bei uns geht's sehr auch um den Zubau von erneuerbaren Energien, auch wenn wir natürlich wissen, dass der Leitungsausbau auch kommen muss, weil sonst wird's ja nicht verteilt, was man da alles, die solare Ernte oder die Windernte. Es geht um Flächen, es geht zum Beispiel um die, wie soll man sagen, gemeinsamen Interessen von Landwirtschaft, die Flächen haben, die Interessen der Naturschützer, die natürlich die Biodiversität sehen wollen, der Landschaftsschützer und der Kommunen, die natürlich ihren Teil abhaben wollen und nicht irgendwie sagen, ja, schön, dass die Solaranlage da steht, von den Steuern sehen wir nichts. Sondern das ist so das, was wir gerade machen. Wir sprechen mit der Landwirtschaft, mit Naturschutz. Wir haben Biologen, die sich die Anlagen angucken. Wie baut man die Anlagen so, dass sie die Biodiversität fördern, aber der Landwirtschaft noch zugetan bleiben? Also sprich, die verlieren nicht ihren Charakter als landwirtschaftliche Fläche. Weil wenn das so ist, hat der Bauer wieder ein Problem mit seiner landwirtschaftlichen Fläche. Ist nämlich weg und gilt als Gewerbe oder irgendwas anderes. Dann gibt es steuerliche, erbrechtliche und sonstige Konsequenzen, von denen ich auch bis vor einiger Zeit gar nichts wusste. Also das hier muss man vorantreiben, weil ansonsten kommen die Flächen nicht in Frage. Mhm. Dann Digitalisierung ist weiterhin eine Sache, wo man dran arbeiten muss. Dann die Frage der Netzentgeltstrukturen mit der Vorbereitung dessen, was die Netzagentur demnächst machen muss. Also da gibt es schon noch einiges. Auch das Unbundling darf man nicht vergessen. Je mehr die Dinge voranschreiten und je mehr die Verteilnetzebene wichtiger ist, und das ist ja für die Energiewende ganz zentral, umso mehr ist natürlich wichtig, dass das Ganze neutral und diskriminierungsfrei läuft.
Aber Sie kommen mit so viel Energie hierüber in dem Podcast, dass ich sagen würde, die Merkel oder vielleicht auch Bob der Baumeister-Frage würden Sie mit "Jo, wir schaffen das" beantworten, richtig?
Ja, wenn es Bob der Baumeister ist, würde ich das sagen. Das stimmt. Ich erinnere mich, mein Sohn hat es auch immer gerne gehört. Genau, ansonsten ist das Zitat ja so ein bisschen verbrannt. Ja, aber grundsätzlich geht es darum, dass wir das schaffen wollen, dass wir es müssen. Und wir müssen es vor allen Dingen mal so machen, dass es exportfähig ist. Wir können hier kein Digitalisierungssystem machen, was so komplex und so vernagelt ist, dass uns alle, denen wir das ja verkaufen könnten. Ich meine, wenn wir ein hochmodernes Industrieland mit erneuerbarem Strom von hier und auch von über Import, aber so versorgen können, dass es da keine Komfort- und oder, wie soll man sagen, Arbeitsfähigkeitseinbußen gibt, dann muss diese Digitalisierungslösung ja recht gut sein. Die muss aber auch so sein, dass sie auch irgendein anderes Land oder eine Firma in einem anderen Land sagt, cool, das mache ich auch so und nicht, oh Gott, die Deutschen sind ja wahnsinnig, das ist ein Handbuch von 500 Seiten dabei. Nein, das machen wir nicht. Das geht einfacher und dann fragen sie Italiener, die das schneller und besser und einfacher machen, bei gleichen Ergebnissen und sagen, komm, italienische Momente im Leben, das ist mir lieber als dieses super verkaufte Teil aus Deutschland. Also insofern muss man da ein bisschen überlegen, dass wir die Sache auch so machen, dass das auch eine Sache ist, wo man in der Welt drauf guckt und sagt, cool, das ist made in Germany, das ist eine richtig geile Sache, die wollen wir auch. Und dafür muss sie aber auch so sein, dass sie das auch wollen können. Und da sind wir noch ein bisschen auf dem Weg, würde ich sagen.
Dass sich die anderen das auch leisten können, sowohl vom Umfang und der Wirtschaftlichkeit als auch von der Komplexität. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Herr Busch, für dieses anschauliche Gespräch.
Ja, danke Ihnen.
Wenn Sie, liebe Podcasthörerinnen und Podcasthörer, noch mehr wissen möchten über den BNE, finden Sie natürlich im Internet unter bne-online.de. Und ich hoffe, wir hören uns auch in einem der weiteren Podcasts wieder. Bis dahin, Ihr Tobias Bückler. Weitere Informationen in Form von Fachartikeln, Experteninterviews oder Webinaren finden Sie auf der Webseite der EM Power Europe, der internationalen Fachmesse für Energiemanagement und vernetzte Energielösungen. Schauen Sie vorbei unter www.em-power.eu.